Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und wir wollen uns heute mal wieder mit einem der gegenwärtig sehr heißen Themen beschäftigen, nämlich das Thema Aufrüstung, Militarisierung, Kriegstauglichkeit. Wir haben da vor einer Weile in unserem Trio Infernal ein Segment zugemacht und ein bisschen darüber geredet, wie sich das jetzt so fortentwickelt. Und dafür haben wir Amélie Lanier eingeladen, um über Hintergründe dieser Aufrüstung, Hintergründe des Kriegstrommelns zu sprechen, was gegenwärtig in aller Munde ist. Herzlich willkommen zurück, Amélie. Erstmal gibt es ja einige verschiedene Seiten, die man sich hier mal angucken könnte, beziehungsweise in einem Gespräch, das ich mit dir hatte, ist mir klar geworden, dass man sich das eigentlich aus verschiedenen Richtungen auch mal anschauen kann, das Thema. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Thema an, nämlich vielleicht die geistige Aufrüstung. Was passiert eigentlich gerade, vielleicht kannst du mal sagen, was passiert eigentlich gerade mit dem, wie wir immer so schön sagen, mit dem Menschenmaterial von Deutschlands Staat? Ist da gerade am Laufen? Welche Themen werden da besprochen? Und von wem geht das eigentlich auch gerade am meisten aus? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie sich gerade bezüglich so der Kriegstauglichkeit des Menschenmaterials, also der Menschen in diesem Staat, wie sich da jetzt gerade positioniert wird.
Naja, da muss ich dazu sagen, ich bin in Österreich und ich bin natürlich nicht so, dass ich die deutsche Debatte restlos verfolge. Das ist eine Irrmeinung oder ein Irrglaube, der mir öfters von deutschen Freunden entgegengebracht wird, dass man annimmt, wir sind sozusagen etwas wie die fünfte Provinz von Deutschland.
Was?
Auf jeden Fall, das, was euch alle bewegt, ist bei uns natürlich nur ein Grenzenthema. Österreich ist neutral, Österreich ist kein Teil der NATO. Da ist natürlich diese Art von Aufrüstung, geistiger Aufrüstung, nicht Thema. Auch in Österreich geht man mit Kosten fürs Militär in die Höhe. Also jetzt wieder irgendwelche Transporter angeschafft mit viel Tramtam. Aber das ist alles harmlos. Es ist klar, dass in Österreich sich niemand an irgendwelchen, Entsendungen von Soldaten beteiligen würde. Es ist nicht selbstverständlich, weil Österreich war ja in Afghanistan, in Mali, haben sie sich sozusagen als zivile Unterstützung dieser Eingreifstruppen auch beteiligt, in geringem Maße. Aber im Augenblick ist das hier sicher nicht vorgesehen. Aber in der ganzen EU merkt man, oder in verschiedenen Staaten der EU, ich würde mal sagen Frankreich, Deutschland und Skandinavien vor allem, bei den neu beigetretenen Staaten, wird also, das Menschenmaterial oder die Bevölkerung darauf eingestimmt, dass man wieder in den Krieg ziehen muss. Und das ist natürlich schon eine große Änderung gegenüber der Propaganda oder auch das Selbstverständnis der EU seit ihrer Gründung. Weil die EU hat sich ja seinerzeit irgendwie, man muss sagen, ein bisschen hinterfotzig gründet nach dem, also mit der Vorgabe, wir tun uns jetzt wirtschaftlich voranbringen und aufmotzen durch diese Aufheben der Grenzen und der Zölle und so weiter und so fort, freie Bewegung der Waren, Schengen-Raum, all das sollte ja dienen, um wirtschaftlich abzuheben und irgendwann einmal den USA den Rang abzulaufen. Aber das alles unter dem militärischen Schutzschirm der USA. Also es ist schon weil jetzt so viel gejammert wird über den Bündnispartner USA und der einen vielleicht in den Rücken fällt oder im Stich lässt oder so, die Ersten, die das gemacht haben, waren die EUler. Und da war die Idee eben, wir sind sozusagen die Trittbrettfahrer und wollen auf diesem Trittbrett dann irgendwann dem Fahrer das Lenkrad aus der Hand nehmen. Das war meiner Ansicht nach immer eine völlig verkehrte Kalkulation, aber ist spätestens mit der Finanzkrise zu Schanden geworden.
Warum meinst du, es war verkehrt? Und warum meinst du, es war schon von Anfang an verkehrt?
weil das eine Illusion ist, dass man sich wirtschaftlich über die USA hinwegsetzen kann, ohne militärisch sich zu engagieren. Also das war erstens eine falsche Einschätzung über die eigene Wirtschaftskraft und auch über die Integration der ehemals sozialistischen Staaten in die EU. Da ist ja auch das Stichwort blühende Landschaften sich vorgestellt worden, die kann man da irgendwie verwenden, um sich selber stärker zu machen. Und in Wirklichkeit ist aus den meisten ein Hinterhof geworden, der halt billige Arbeitskräfte geschickt hat und Märkte zur Verfügung gestellt hat. Aber es ist nicht ein großer Aufbruch ökonomisch geschehen, noch dazu, wo natürlich im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit jede Menge Zeug nach China ausgelagert worden ist. Also es gibt sehr viele Gründe, warum die EU nicht abgehoben hat, aber ich würde sagen, es war von Anfang an eine falsche Vorstellung, dass man ohne den nötigen Gewaltapparat nach außen, gerade dem, der ihn zur Verfügung stellt, über den hinwegwachsen kann.
Ja, das ist auch so eine Denke, die sich diese beiden Sphären auch völlig unabhängig voneinander denkt. Ne? Also die Ökonomie ist das eine und das Militär ist das andere und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Und jetzt wird halt, dann vergesse ja nicht, die EU hat dann im Rahmen dieses, wir sind der friedliche Handel und Wandel und darüber machen wir uns stark, auch den Friedensnobelpreis bekommen. Gut, den Friedensnobelpreis hat auch jemand wieder Menachem Begin bekommen.
Ja, oder Obama, glaube ich,
im
ersten Jahr seiner Amtszeit direkt wegen einer Rede.
Das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, aber auf der ideologischen Seite ist das natürlich schon jetzt, dass man einen Schwenk um 180 Grad macht und sagt, die Friedensdividende ist weg und wir müssen jetzt uns auf Krieg einstellen. Das ist eine geistige Aufrüstung, die es in sich hat. Und es ist nicht klar, ob die auch wirklich ins Ziel kommt. Weil das eine ist ja schon, wofür soll man jetzt eigentlich in den Krieg ziehen? Also das ist schwierig zu argumentieren. Und dann ist auch so eine Sache wie zum Beispiel die Einführung der Wehrpflicht. Österreich zum Beispiel hat die Wehrpflicht nie abgeschafft. Wir haben ein Rekrutenheer. Aber die meisten anderen europäischen Staaten haben umgestellt auf ein Berufsheer. Eben für diese schnellen Eingreiftruppen, wo man auf der ganzen Welt irgendwie herumfuhrwerken kann. Und dass dieses Militär und diese Art von Eingreifen an sein Ende gekommen ist, hat man spätestens gemerkt beim Abzug aus Afghanistan. Da haben ja die wirklich alle keine sehr gute Figur gemacht. Aber das jetzt soll sozusagen wieder die Wehrpflicht eingeführt werden. Schweden zum Beispiel hat die Wehrpflicht, da kann man auch sehen, wie Schweden immer hingearbeitet hat auf diese NATO-Geschichte. Auf diesen NATO-Beitritt. Ja, das ist nicht jetzt passiert, weil die Russen einmarschiert sind. Das war lang vorbereitet und das war der willkommene Anlass zum Beitritt Schwedens und Finnlands. Und jetzt sind die Rekruten irgendwie auch nicht gerade begeistert von der Idee, dass jetzt, bis jetzt werden nur Berufssoldaten geschickt ins Baltikum und dass man sich womöglich irgendwie für eine man weiß nicht was, eine mögliche Aggression Russlands gegen die stark machen muss. Aber natürlich würde eine solche Aggression Russlands auch gerne provoziert. Und im Baltikum, das sind dauernd diese Luftraumverletzungen in Nordeuropa. Von Flugzeugen werden die gemacht, also von beiden Seiten. Da kann es schneller mal krachen oder so.
Bleiben wir mal kurz bei der Wehrpflicht. Vielleicht kannst du noch mal sagen, also abgeschafft, deiner Ansicht nach wurde die abgeschafft, weil die sich konzeptuell auf ein anderes Konzept quasi konzentrieren wollten, nämlich diese Berufssoldaten, Schnelleingreiftruppen.
Das ist ein langes Thema, die Frage der Wehrpflicht. Also schauen wir mal an die USA. In den USA ist die Wehrpflicht abgeschafft worden nach dem Vietnamkrieg. Das hat sich herausgestellt, dass das wenn man die gesamte Bevölkerung in die Pflicht nimmt für so einen Krieg, dass das jede Menge Widerstand hervorbringt und auch schlechte Soldaten. Die USA sind ja auch aus Vietnam eher schimpflich abgezogen und haben sich dort lange nur gehalten, weil sie die Leute mit Drogen vollgepumpt haben, damit sie das alles aushalten. Also die ganze Heroinwelle ist ja über den Vietnamkrieg gekommen in die USA. Das darf man alles nicht vergessen, wenn man jetzt zur Frage der Wehrpflicht schaut. Hat man ein Berufsheer, hat man ein williges Instrument, so zumindest das Ideal, von Leuten, die als Beruf andere Leute umbringen, die machen, was der Staat anschafft und nicht wie Rekruten, die irgendwie vielleicht dagegen was haben, gegen diese Art von Krieg. Das Zweite ist, was die Linken natürlich immer gesagt haben, die sind für die Wehrpflicht in Österreich, weil sie sagen, ein Berufsheer kann gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Ein Rekrutenheer vielleicht nicht. Die schießen nicht so sehr auf ihre Väter oder Söhne.
Ja.
Also das sind diese zwei Sachen der Wehrpflicht. Und in Europa war es natürlich auch die Abschaffung der Wehrpflicht, auch im Rahmen dieser Vorstellung, die Amis machen eh die Drecksarbeit, ist auch sehr gespart worden. Das ist geschrumpft worden. Das ist ja teurer, ein Rekrutenheer. Man muss ja diese ganzen Leute überall unterbringen und ausbilden und ich weiß nicht was. Sie haben sich damit auch Geld gespart und haben das so argumentiert, wir sind dafür klein, aber fein. Und das alles müsste jetzt, also das ist jetzt alles, sagen wir mal so, in Frage gestellt.
Und warum ist das jetzt eigentlich in Frage, also beziehungsweise wann, wie kam das denn, dass Sie sich dieses Programm, das Sie sich da gestellt hatten, Abschaffung der Wehrpflicht, die USA das alles machen lassen, wie kam das, dass die das in Frage gestellt haben, beziehungsweise dann einen Schwenk gemacht haben?
Ja, es ist ja noch nicht so weit. Also bei uns in Österreich, wie gesagt, ist sie nie abgeschafft. Ja, ja. In Deutschland müsstest du schauen, was für Argumenten sie seinerzeit abgeschafft worden ist.
Nee, ich meine andersrum. Warum, also was ist jetzt der Hintergrund, dass die wieder diskutieren, die wieder einzuführen? Warum verlässt man sich jetzt nicht mehr auf die USA und sagt, die machen das schon?
Naja, das ist offensichtlich. Erstens haben die USA sich ja jetzt schon aus der Ukraine Unterstützung zurückgezogen, nachdem sie vorher die treibende Kraft waren. Also man hat die Möglichkeit, entweder dass man sagt, okay, die Russen haben gewonnen, fertig. Wäre also ein Eingeständnis einer Niederlage. Oder man sagt, wir müssen die USA ersetzen. Und es ist ja auch anzunehmen mit guten Gründen, dass der Trump Präsident wird und dass er dann vollkommen das ganze, wie soll ich sagen, NATO-Europa hängen lässt und sagt, wir haben Wichtigeres zu tun. Kümmert euch um euren Dreck alleine. Das hat er ja schon bei seiner ersten Präsidentschaft gesagt. Und es ist, wenn der Trump nicht vor einen Laster gestoßen wird, relativ sicher, dass er wieder Präsident wird. Gut, und da sagt natürlich dann Europa, okay, wie können wir jetzt unsere Ziele militärisch verfolgen? Da ist guter Rat teuer, würde ich sagen. Also da ist die Frage der Wehrpflicht nur eine Frage. Die nächste Frage ist, da werden wir dann auf die materielle Seite kommen, das wollen wir jetzt vielleicht auch. Aber Ukraine, das schon, wenn man will, dass eine Zwangsrekrutierung oder eine Wehrpflicht vielleicht gar nicht so gute Erfolge bringt. Weil entgegen der Propaganda, die gemacht worden ist, dass die Ukrainer alle wie ein Mann aufstehen, um ihre Heimat zu verteidigen, den russischen Invasor, stehen also die Aufrufe und Versuche entgegen, zuletzt von Kuleba, die Geflüchteten wieder zurückzuholen. Und zweitens eine Mobilisierung, über das hinaus, dass sie ja ohnehin auf Leute zwischen 27 und ich glaube 60 Jagd machen, richtig. Dass es also jede Menge Leute gibt, die sich verstecken bei Verwandten unterkriechen, damit sie nicht eingezogen werden. Sollten die Rekrutierungsämter aus jeden Tag und fahren durch die Straßen und versuchen Leute zu fangen. Und das sind natürlich keine sehr guten Soldaten. Erstens schauen sie, dass sie desertieren, wo sie können. Zweitens haben sie keine Ausbildung. Dann versuchen sie ein Mobilisierungsgesetz durchzubringen, wo also noch, jetzt ist schon das Einberufungsalter ist herabgesetzt worden von 27 auf 25, aber man kann das vielleicht auch noch auf 18 oder 17 heruntersetzen, das ist also alles möglich, aber es ist nicht möglich seit Monaten, dass sich die Führung auf ein Mobilisierungsgesetz einigt, weil ja schon die bisherigen Erfolge mäßig waren und es durchaus möglich ist, dass das in der Bevölkerung einen solchen Widerstand hervorruft, dass das Ganze von innen kollabiert. Also hat man da ein Beispiel für einen Staat, der auf einen Krieg eingeschworen worden ist, den ein guter Teil seiner Bevölkerung nicht mitträgt. Und da sehe ich jetzt, also vor allem in Deutschland, es ist zum Beispiel in Spanien oder Portugal ist das nicht so, diese Art von wir müssen jetzt Europa verteidigen. Das ist eben wirklich Deutschland, zum Beispiel, was auch sehr still geworden ist in der Frage, ist Polen, das sich lange Zeit richtig als Frontstaat einbringen wollte und jetzt ein bisschen kalte Füße kriegt angesichts dieser Perspektive. Aber es sind halt solche, man hat das Gefühl, eine gewisse EU-Konkurrenz tritt ein. Wer witzig macht sich jetzt zum Führer der EU wieder neu? Die Deutschen haben irgendwie ein bisschen den Löffel abgegeben, was die wirtschaftliche Lokomotive betrifft. Das schaut sehr schlecht aus. Aber wer ist jetzt sozusagen in Kriegsbereitschaft und wer will der die anderen in den Schatten stellt. Und da war ja sehr lehrreich eigentlich vom Macron diese Meldung, wir könnten doch Militär in die Ukraine schicken, damit die nicht verlieren, wenn die selber nur
Genau,
Militär haben.
60.000 Soldaten und einen Tag später Bilder, wie er einen Sandsack boxt, um schön zu zeigen, wie breit er ist.
Ja, aber man muss dazu sagen, es hat sich kein anderer Staat Europas angeschlossen. Das ist einmal das Erste. Es hat
Na
keiner.
doch, die Polen haben sich dann gemeldet, haben gesagt, die würden da mitmachen, ne? Am Ende haben die. Also einer von den Polen, einer von diesen polnischen Ministern, der hat sich, glaube ich, gemeldet und meinte, wir würden da 10.000 mit aufstellen. Aber
10.000, gut, also das war auch schon mäßig, aber gut, das
ja.
habe ich nicht mitgekriegt, aber das war, also von Großbritannien kam nichts,
Ja,
Deutschland
klar.
kam nichts,
Ja, nee, Deutschland hat sie ja sogar abgelehnt, so, also sofort dagegen gesprochen, ja, klar.
aber auch die Briten haben sich da nicht, also die würden ja sagen, wir lassen uns doch nicht von Frankreich da treiben. Das sind die meisten und die Polen, also ich müsste noch jetzt nachschauen, diese polnische Bereitschaft, aber die erscheint mir auch ein bisschen alibimäßig, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das mag schon sein, aber ich habe das auch so beobachtet, wie du sagst, dass die ansonsten sehr, sehr still geworden sind und sich da eigentlich eher zurückziehen aus diesem
Und
Kriegsgetrommel.
in Frankreich bin ich sicher, dass das Militär dann am nächsten Tag oder gleich nachher am Élysée-Palast angerufen hat und gesagt hat, bist du wahnsinnig?
Genau. Ich glaube, die haben einen General gefunden, einen französischen, der sich dem irgendwie angeschlossen hat, aber ja, der Rest ist bestimmt dann
Und
auch.
dann von der Ukraine hat der Zelensky unhöflich gesagt, die Franzosen können zu Hause
Ja,
bleiben.
genau.
Der Kuleba hat dann etwas höflicher nachgeschoben, dass wir danken vielmals für das Angebot, aber lieber nicht. Denn
Ja, ja.
das würde ja heißen, dass da die Franzosen mit einer eigenen Armee einreiten, die kein Wort Ukrainisch können, die keine Ahnung haben von der Ukraine und die aber sicher sich nicht dem Kommando der Ukraine unterstellen werden. Also das würde nur Mist machen, ja, wenn die da einen Alleingang machen. Also es ist vollkommen absurd. Aber mit solchen Probeballons wird eben versucht, auch die Wehrbereitschaft oder die Kriegsbereitschaft, Wehrbereitschaft ist ja auch schon ideologisch, die Kriegsbereitschaft oder Einmarschbereitschaft in Europa auszuloten. Also dieser erste Probeballon, würde ich sagen, ist geplatzt.
Okay, also das war quasi
Was
wenn du
daraus
sagst,
geworden ist,
auszuloten.
vermutlich, ist, dass sie halt wieder irgendwelche, so wie das bisher schon geschehen ist, dass sie Berufssoldaten entlassen aus dem Militär. Das machen verschiedene NATO-Armeen und denen als privatwirtschaftliche Verträge geben, sie besolden aus dem Mutterland und in die Ukraine schicken, die sich freiwillig dafür zur Verfügung stellen. Das gab es bisher schon und das kann sein, dass das wieder eine neue Welle ausgelöst hat. Aber das ist natürlich auch enden wollend, weil diese Leute fehlen ja dann wieder in der heimischen Berufsarmee.
Ja. Ja, also nochmal zurückkommen zu der Wehrpflicht, weil du ja auch meintest, man weiß gar nicht wirklich, ob das jetzt überhaupt der beste Weg ist. Es ist mir auch aufgefallen, dass, obwohl halt, wie gesagt, Kriegsgetrommel stattfindet, die Wehrpflicht in Deutschland zumindest, also der Ruf nach Wehrpflicht zu Deutschland, ist auf jeden Fall nicht allgegenwärtig. Also das ist gar nicht das, was jetzt irgendwie zur Debatte steht. Es gibt ja immer noch so zwei oder drei Leute, die das immer vorbringen. Aber wenn so ein Pistorius auftritt, dann ist das gar nicht sein Hauptthema, sondern dem geht's eigentlich, die reden auch im, also die Deutschen reden in einem viel längeren Zeitrahmen. Die reden nicht nur jetzt über die Ukraine, sondern da wird ganz oft gesagt, ja, in den nächsten 8 Jahren müssen wir irgendwie kriegsbereit sein. Und da kommt's dann natürlich Richtung dieser materiellen Seite, die du dann auch schon angesprochen hast. Da geht's dann ganz viel um Rüstung und Waffen und was wir aufbauen müssen. Und auch, mit welchen Ländern wir wieder irgendwelche Waffendeals machen müssen, Waffen verkaufen müssen und so. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen. Was ist eigentlich gegenwärtig die Lage der EU und vielleicht, was ließe sich da eigentlich machen? Lässt sich da überhaupt was machen? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Wie siehst du das? Und auch im Vergleich vielleicht mal zu Russland, weil wir ja immer, also es wurde ja auch lange Zeit, die letzten 2 Jahre immer, so darüber geredet, dass Russlands militärische Kapazitäten völlig veraltet seien, alles am Verrotten, irgendwie alles kaputt und so weiter. Und jetzt scheint es ja eigentlich so zu sein, dass Russland relativ unbeeindruckt ist von all dem, was der Westen da denen so entgegengeworfen hat. Also das vielleicht mal in den Kontext zu bringen, wäre interessant.
Ja gut, also das eine, die Propaganda, mit dem sich die NATO selber eingelullt hat, dass die Russen aus dem letzten Loch pfeifen, das ist durch die Realität widerlegt worden. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie der Krieg losgegangen ist, hat es ja geheißen, in ein paar Wochen gehen ihnen die Raketen aus und so. Die Briten haben das vor allem gerne verbreitet, solche Fake News. Gut, das ist die eine Sache. Aber natürlich, die Trittbrettfahrerei der EU hat ja auch in Sachen Rüstungsindustrie Ergebnisse gehabt. Also es ist einfach es existiert keine besondere Rüstungsindustrie. Man regt sich immer, hat sich immer aufgeregt, wenn Deutschland was nach Saudi-Arabien oder in die Türkei verkauft hat. Aber so viele Kunden hat sie gar nicht. Oder es ist kein großes Exportgut. Es stellt sich überhaupt heraus in diesen ganzen jetzigen Kriegshandlungen, dass das, wie soll ich sagen, das alte linke Fehlurteil, dass die Rüstungsindustrie die Politik antreibt und in den Krieg treibt, das ist vollkommen verkehrt. Es ist eigentlich die Politik, die zur Rüstungsindustrie gibt und sagt, her mit dem Zeug, und dann sagt die Rüstungsindustrie, der Papa Berger sagt das öfter von Rheinmetall, ja gut, Geld auf den Tisch bitte. Dann können wir schon was machen. Aber es stellt sich heraus zum Beispiel, dass die Munition, die haben überhaupt keinerlei Munitionsproduktion, die auch nur annähernd die derzeitigen Bedürfnisse der Ukraine decken würde.
Vor allem für Artillerie-Munition, das ist, glaube ich, das, was groß fehlt. Ne?
Artillerie und auch die Flugabwehr. Mhm. Also es ist auch eine Form der Artillerie, aber es ist sozusagen nicht nur das, was bum bum geschossen wird, sondern auch das, was abgewehrt wird. Diese Abwehrgeschosse fehlen auch überall. Da hat Russland einfach die Nase vorne und produziert auch auf Teufel komm raus und hat genug Nachschub und kriegt auch von seinen Verbündeten einiges. Also die Nordkorea und der Iran liefern verlässlicher als die NATO-Verbündeten. Das kann man mal sagen. Und es ist auch eine Sache, dass diese Munition, es hat ja der tschechische Präsident gesagt, er wird jetzt eine Initiative starten, auf der Welt außerhalb der NATO einzukaufen. Aber genau diese Munition ist, angeblich haben sich die Preise vervierfacht für dieses Zeug. Also man kommt dann auch wieder zur Frage des Geldes. früher auch jahrhundertelang, kann man sagen, oder so hat es geheißen, wenn Krieg ist, dann spielen ja Berechnungen keine Rolle und da tut man nicht Erbsen zählen und da buttert man hinein und das, also da schaut man nicht aufs Geld. Nur geht das in Zeiten wie diesen, wo die ganzen Währungen auf Schulden basieren, nur mehr. Nicht so leicht. Also das, die Frage ist wirklich, wer das zahlt. Und russische Medien machen darauf aufmerksam, wenn sich die EU auch nur annähernd in der Munitionsproduktion auf das Niveau Russlands begeben wollte, müssten sie neue Fabriken bauen. Da kann man nicht einfach Kapazitäten ausbauen und mehr Leute einstellen, sondern da muss man wirklich neue Fabriken speziell für dieses Zeug bauen. Und da stellt sich sofort die Frage, wer macht das und wer zahlt das? Und das ist natürlich auch deswegen, weil sich ja doch in der EU lauter Konkurrenten finden. Bei allen Rüstungsgattungen so, wenn jetzt die EU sagt, wir müssen die Rüstung vereinheitlichen und müssen die Rüstungsproduktion in die Höhe fahren, ist das erste, die erste Frage, welcher Staat macht's? Und wessen Normen setzen sich durch? Ein jeder möchte doch seine Raketen sozusagen zur EU-Rakete machen und dann von dort von Brüssel Subventionen kriegen. Also das ist alles und das noch in Zeiten, wo die Energie teuer ist und sich noch verteuern wird vermutlich, weil auf Österreich wird zum Beispiel von Brüssel sehr viel Druck gemacht, dass sie aus ihren Russland-Lieferverträgen aussteigen soll. Ich weiß gar nicht, wo dann Österreich sein Gas herkriegt, die haben ja keine Häfen. Aber es wird noch alles gemacht, innere-EU-mäßig, um sich die wenigen Kanäle, die es gibt zur russischen Energie, auch noch abzudrehen. Und es ist klar, es gibt auf der Welt keine anderen Energielieferanten, die in dem Maße liefern können. Also die EU kann nicht weg vom russischen Energieträgern, ohne dass sie einfach einen guten Teil ihrer Industrie zusperrt. Und das muss man natürlich jetzt sowohl für die zivile als auch für die Rüstungsindustrie betrachten. Dann kommt noch dazu, dass in diesem Krieg sich herausgestellt hat, dass zum Beispiel traditionelle Waffengattungen wie Panzer und natürlich auch das ganze Arsenal gegen sie ein bisschen alt ausschaut. Und auch die Flotte, das haben auch die Russen festgestellt, die Flotte ist auch ein bisschen ein krankes Kind. Und zwar deswegen, weil sich durch diesen Drohnenkrieg diese schwerfälligen Ziele einfach als sehr leicht abschießbar erwiesen haben. Alles, was sich nicht schnell bewegt, das kann man orten und dann kann man alles hinschicken, was man hat. Also das, was wirklich jetzt in dem Krieg gebraucht wird und eingesetzt wird, ist die Artillerie, die Drohnen, die Marschflugkörper, die Landminen. Die Landminen haben wirklich wieder ein Comeback der Sonderklasse. Und Flugzeuge vielleicht, aber sozusagen auch bei den Flugzeugen hat sich noch nicht herausgestellt, wie weit die jetzt den Krieg besonders beeinflussen könnten. Und da müsste auf diesem Gebiet müsste die EU ihre Produktion in die Höhe fahren, wenn sie irgendwie Russland etwas entgegensetzen will. Und ich finde das gar keine schlechte Perspektive, dass ich sage, dafür schaut schlecht aus.
Ja,
Das ist
zumindest
für
jetzt
uns gut.
kurzfristig, ja.
Das ist für uns gut. Ja, auch langfristig. Auch langfristig ist nicht klar, wo die Energie herkommen soll. Diese ganze erneuerbare Energiegeschwätz ist ja ein Blödsinn. Man kann mit den Erneuerbaren sich nicht die russischen Energieträger ersetzen. Das geht nicht. Es gibt nur keiner laut zu.
Ja, schon gar nicht für so, also für eine solche Hochenergieproduktion wie irgendwelche Stahlkonstruktionen, Raketen und so weiter. Und kann man sich vielleicht ein bisschen seinen Strom für die Dusche zu Hause irgendwie machen lassen, aber nicht für
Zum
sowas,
Beispiel,
ja.
ich bin aus einem touristischen Gebiet, sogar ein Hotel zu betreiben mit irgendwie erneuerbarer Energie ist schon schwierig. Das braucht ja auch viel Energie.
Ja, anscheinend.
Also nur, na klar, Kühlung und Küche und Wellness, das war alles sehr energieanfällig. Und das benötigt viel Energie. Es wird ja mehr Energie verbraucht als je zuvor. Immer das heißt Energie sparen und in Wirklichkeit werden lauter Technologien entwickelt, die Energie brauchen.
Was uns dann jetzt wieder zu dem Punkt bringt, vielleicht zu dem dritten Punkt, nämlich dem Punkt der Finanzierung des Ganzen. Und vielleicht mal ein ganz kurzer Schwenker zurück zu dem ersten Thema, wo es darum ging, die Leute einzuschwören. Also wenn es denn so ist, dass die Leute hier jetzt eingeschwört werden sollen auf eine neue Kriegstauglichkeit, dann hört man auch immer wieder, gar nicht weniger oft als zum Beispiel die Forderung nach Wehrpflicht, hört man auch immer wieder dieses, naja, ihr müsst euch darauf einstellen, da kommen auch für uns und unseren Sozialstaat harte Zeiten auf uns zu. Da müssen wir sparen, wir müssen den Gürtel enger schnallen und so weiter und so fort. Ne? Sagt da dann auch ein bisschen was darüber aus, wie die Leute sich einstellen darüber, wie die eigentliche, ja, der nationale Reichtum eingesetzt werden soll. Reden wir vielleicht mal über die Finanzierung über mehrere Seiten. Also es gibt natürlich jetzt auch einfach mal erstmal die Finanzierung von dem Krieg und was bisher schon passiert ist und in die Ukraine geflossen ist. Und ja, wie man sich da halt, auf was man sich da halt dann auch dann noch in der Zukunft einzustellen hat. Kannst du dazu vielleicht mal ein bisschen reden?
Ganz am Anfang einmal habe ich mit irgendwelchen Leuten so ein Konferenzgespräch aus Deutschland geführt und da habe ich auch gefragt, wer soll denn das alles zahlen? Und da hat eine junge Frau gesagt, wir alle. Und das ist auf der einen Seite richtig. Natürlich wird das gesamte Vermögen der Gesellschaft herangezogen, um jetzt diese Rüstungsausgaben zu stemmen und auch diese Geschenke an die Ukraine. Aber auf der anderen Seite können wir alle das gar nicht zahlen. Weswegen das eben aus Krediten bedient wird. Und das ist auch eine Frage, wie weit das ausreizbar ist. Mhm. Also wir hatten ja mal eine Euro-Krise schon und der Euro, wie weit der so eine Strapazierung für eigentlich ein nicht sehr perspektivenreiches Projekt, das muss man auch sagen, aushält, das ist auch noch die Frage.
Kannst du, da hake ich gleich nach, kannst du das nochmal ausführen? Warum ist es nicht sehr perspektivenreich? Vielleicht nur kurz, das ist ein Schwenk, aber du hast es ja erwähnt, vielleicht das nochmal kurz.
Das sagen alle Militärs, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann. Also es ist die jetzige Unterstützung geht alles darauf, dass sie nicht verliert. Das heißt, dass sie möglichst lange sich noch hinzieht. Und man hofft, dass den Russen einmal die Puste ausgeht, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt. Mhm. Und dafür jetzt Kredit zu strapazieren, da kann schon sein, dass dann irgendwann einmal wer sagt, naja, es ist ja jetzt schon so, dass über die Frage der Kreditzinsen eine Konkurrenz ist mit den USA. Und dass die USA als Anlagesphäre attraktiver sind. Erstens, weil sie haben sie die Energie. Zweitens haben sie eine geschlossene Nationalökonomie und nicht 27 miteinander konkurrierende. Also es gehen ja auch viele Firmen dorthin, wenn die Energiepreise besser sind. Also die Investitionen fließen in die USA und nicht in einen Krieg, der dessen Zukunft absehbar ist und nicht gut. Also das ist einmal eine Sache, wo man sich, und das haben ja bis jetzt auch schon, Deutschland hat doch so irgendwelche komischen Schwindelbudgets gemacht, die irgendwie nicht als Schulden aufscheinen, sondern als oder so. Also um das nicht
Sonderausgaben hieß es, ja.
Genau. Aber das sind alles Konstruktionen, die sind alle darauf berechnet gewesen, ja irgendwann gewinnen wir den Krieg. Und das ist diese Vorstellung, die müssen sie sich abschminken.
Da muss man also gleichzeitig, also ein Widerspruch kam, also selbst wenn man jetzt mal sagt, die 100 Millionen des Sonderhaushalts von dem ersten Sonderhaushalt, der direkt irgendwie drei Tage nach Kriegsbeginn verabschiedet wurde oder angekündigt wurde zumindest. Ja, 100 Milliarden im großen Schema der deutschen Verschuldung doch eher Peanuts. So, ist das jetzt was, worum sich Deutschland da wirklich so groß Sorgen machen muss bezüglich, oder die EU gar sich groß Sorgen machen muss bezüglich des Verfalls?
Also 100 Millionen sind nicht nichts.
100 Milliarden, ja. Nichts ist es nicht. Definitiv,
100
ja.
Milliarden sind nicht nichts. Außerdem glaube ich, die 100 Milliarden sind ja auf einige Jahre verteilt. Ne? Also das ist ja auch noch, die werden ja nicht sofort locker gemacht. Also das ist eine auch das, was dieses Paket, was die EU jetzt beschlossen hat, das waren, glaube ich, 40 oder 60, wie viele Milliarden waren das? Also muss man schon einmal sagen, wenn die ganze EU mit Mühe und Not auf ein paar Jahre verteilt 40 Milliarden locker macht, sind doch 100 Milliarden für Deutschland sehr viel. Das ist kein Peanut. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die Zahlen nicht so im Kopf, was jetzt das deutsche Budget ist jedes Jahr, aber dass da 100 Milliarden aus der Kaffeekasse weggezahlt werden können, das halte ich für eine Illusion.
Naja, das, also der Einwand, der bei mir kam, war, dass, als ich die Diskussion so mal hatte, dass ja gegenwärtig sei, die deutsche Verschuldung liege irgendwie bei 2.000 Milliarden Euro gegenwärtig. Mhm. Und da dann angenommen, da würde jetzt 100 von würden wegbrechen, sage ich mal, wäre das halt Tropfen auf den heißen Stein. So.
Natürlich, aber man muss eine Verschuldung nicht nur ins Verhältnis sehen zur Gesamtverschuldung, denk an die Maastricht-Kriterien, sondern auch zur jährlichen Neuverschuldung. Mhm. Da muss man mal schauen, was die jährliche Neuverschuldung ist. Und wenn da irgendwie solche 100 Milliarden fragwürdig wären, könnte das ja auch auf den ganzen anderen Schuldenstand eine sehr negative Wirkung haben.
Okay.
Also, dass man dann anfängt, so ist es ja losgegangen bei Griechenland, ne? Griechenland hat ja erst die längste Zeit keine Probleme gehabt und dann ist irgendwann nachgeschaut worden, ja, worauf beruht eigentlich die griechische Staatsschuld, was haben die für Einnahmen? Und auf einmal sind die in den Keller gerasselt, die Ratings sind runtergegangen und ab einem gewissen, ab ich glaube dem dritten B, dem Verlust des dritten B, müssen alle Anleger, die irgendwie Auflagen haben, wie Versicherungen, Waisenkassen und noch irgendwas Drittes, Pensionsfonds, müssen verkaufen. Und sowas ist natürlich, Deutschlands Schuld ist ja eine internationale Schuld und hängt ab von den internationalen Ratings. Und jetzt, wenn man noch anschaut, wie die USA und die EU stehen, und man will es ja nicht laut sagen, weil sonst macht man sich womöglich strafbar, aber wie sind denn diese Nord Stream Pipelines kaputt geworden? Also, unter solchen Bedingungen kann man durchaus annehmen, dass eine Ratingagentur sich nicht freundlich gegenüber Deutschland verhalten wird. Also insofern muss ich sagen, ist diese Verschuldung keineswegs etwas, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Und dann kommt noch dazu, dass zum Beispiel die Amerikaner am Anfang des Krieges der Ukraine die Unterstützung in Form von Krediten gegeben haben. Die haben das alte Land-Lease-System aus dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt und haben gesagt, okay, wir unterstützen euch vorbehaltslos, aber das Krieg wollen wir irgendwann einmal zurückkriegen. Und inzwischen ist klar, was man rüberschiebt in die Ukraine, das kommt nie zurück.
Was ja auch nicht zuletzt einer der Gründe ist, warum die USA sich da zurückziehen.
Natürlich. Aber wie weit das dann das EU, die EU-Budgets, die einzelstaatlichen und das gesamte EU-Budget stemmt, ist auch eine Frage. Ne?
Die Frage ist dann halt auch, das hört sich ja für mich eigentlich an wie so eine kleine Sackgasse in beide Richtungen. Also man, einerseits hat man einen Zwang, oder unterliegt man einem Zwang, den man sich natürlich selbst ergeben hat, nämlich man hat diesen Krieg finanziert und man will dann auch, dass der gewonnen wird, damit etwaige negative Konsequenzen auf Ratings und auf Währung ausbleiben. Andererseits weiß man ja jetzt aber auch scheinbar mit relativer Sicherheit, dass jede weitere Ausgabe, die man da trifft, jede weitere Investition, einen weiteren Kredit, den man aufnimmt, um den Krieg weiter anzufächern, wahrscheinlich dann auch wieder in diese Sackgasse laufen wird, nämlich, dass der Krieg wohl nicht gewinnbar ist. Und ist das dann, also ich meine, ab wann kommt Deutschland oder ab wann kommt die EU an den Punkt, wo die dann halt sagen, na gut, jetzt ist es aber mal gut, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Oder werden die jetzt einfach und auf Teufel komm raus drauf bestehen, dass dieser Krieg gewonnen werden muss, was ja auch so, also selbst, ich meine, selbst bei Markus Lanz reden die jetzt ganz offen darüber, einer von diesen Talkshow-Typen bei uns in Deutschland, reden die ganz offen darüber, dass der Krieg eigentlich verloren ist, ja, also da ist nichts mehr zu holen. Also verstehst du meine Frage? Also,
ja, aber die Frage, die du stellst, stellen sich die europäischen Politiker natürlich auch.
Stellen die sich selber, ja.
Das ist nicht etwas, wo wir ihnen dem was voraus haben. Aber es ist mir halt auch aufgefallen, dass die EU-Politik schon seit geraumer Zeit immer wahnsinniger wird. Und zwar in dem Sinne, dass der Zweck und die Mittel, die dazu zur Verfügung stehen, gar nicht mehr in ein Verhältnis gesetzt werden. Also das ist zum Beispiel die Sache mit den Soldaten, die der Macron schicken will. Oder anderen Ambitionen, die andere Politiker äußern. Schon die ganze Vorstellung, man macht die Ukraine stark als Rambock gegen Russland und tut sich dann auch noch über die Ukraine sanieren. Die Ukraine, muss man ja sagen, dafür, wie kaputt sie schon ist, es gibt immer noch Steuern dort und es wird immer noch was abgeschleppt von dort. Das ist ja ein Staat mit einem enormen, wenn man jetzt auf die Gebrauchswertseite geht, enormen ökonomischen Potenzial.
Ja, da haben sich auch viele westliche Unternehmen und auch Politiker auch schon angemeldet und gesagt, wenn der Krieg vorbei ist, dann sind wir erstmal hier und machen Wiederaufbau und Privatisierung und so weiter. Viele der Kredite, die an die Ukraine geflossen sind, sind ja genau mit solchen Auflagen dann auch verbunden gewesen. Und ne, so wie du das sagst, wenn das jetzt wegfällt, dann gibt es natürlich auch interne Ärger. Und daraus wird dann natürlich auch klar, warum jedes Mal, wenn irgendwer hier im Fernsehen sagt, ja, wir müssen mal verhandeln, Friedensverhandlungen wären doch gut, dass dann sofort der Aufschrei kommt von allen Seiten. Weil ich habe das Gefühl, die wollen am liebsten eigentlich, die wissen schon, dass es jetzt irgendwann irgendwie mal zu Verhandlungen kommen muss, weil wie gesagt, der Krieg geht ja nicht weiter. Aber die wollen am liebsten eigentlich, dass Russland die Verhandlungen ausruft und sie das nicht selber machen, auf dass sie dann das irgendwie so drehen können, dass sie sagen, ja, guck mal, war dann doch eine Niederlage Russlands. Ne?
Aber Russland, die russische Position ist, wir können schon verhandeln, aber dann muss einmal die Ukraine von ihrer Formel runtergehen.
Ja, der Putin war da sogar noch, der war da sogar noch zynischer. Letzte Woche hat er ganz offen gesagt, warum sollen wir denn mit denen verhandeln, wenn die, nur weil die jetzt gerade keine Munition mehr haben, das ist doch kein Grund zu verhandeln.
Ja, aber der Lavrov tut dann immer nachschieben und sagt, ja, man kann schon verhandeln, aber da muss einmal bei der Ukraine ein Verhandlungsangebot auf den Tisch kommen. Die Ukraine sagt ja selber, wir verhandeln erst dann, wenn die Russen auch von der Krim abziehen.
Was ist denn?
Auch. Und solange die Positionen so verhärtet sind, worüber soll man dann wirklich verhandeln? Oder will ja keiner.
Ist das noch die Position der Ukraine? Also was ist? Ich frage mich da auch gerade, was die sich da dabei denken, weil die sehen ja, also wenn man mal davon ausgeht, dass die Ukraine irgendwie vor 2 Jahren noch irgendwie so das Gefühl hatte oder die Hoffnung hatte, dass das jetzt ein Krieg gemeinsam mit der NATO wird. Die hatten da ja teilweise dann auch dran gedacht, dass sie vielleicht in die NATO aufgenommen werden könnten und so und dann ein Bündnisfall ausgerufen wird. Und die jetzt sehen, wie das alles wirklich im Sand verläuft. Also ich glaube, selbst einen Zelensky oder vielleicht gerade einen Zelensky, der da auch noch durch die ganze Welt gereist ist, um den Leuten irgendwie den Hof zu machen, der hat wahrscheinlich jetzt auch irgendwann mal die Nase voll. Was ziehen die denn da für Konsequenzen daraus? Müssen sie doch dann auch.
Die waren zum Beispiel jetzt in Brasilien, die haben ja den André Melnik nach Brasilien gesetzt als Botschafter. In der Hoffnung, dass Brasilien auch so aufmischen wird wie Deutschland, das ist vollkommen in die Hose gegangen, mit dem redet keiner. Und die Delegation von der Ukraine ist unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Die wollten dort Waffen einkaufen und haben die Brasilianer gesagt, nein, wir liefern nicht. Und so auf diese Art und Weise versuchen sie halt immer noch das hinauszuzögern. Aber die Formel steht, und er hat ja auch in Davos mit der Schweizer, ich weiß jetzt nicht, Ministerpräsidentin oder Präsidentin, ich kenne mich nicht so gut aus, in der Schweiz, ausgemacht, dass die eine Friedenskonferenz basierend auf seiner Formel organisiert. Russen raus aus der Ukraine. Mhm. Und es stellt sich heraus, also das muss ja auf das internationale Umfeld ein bisschen bedenken. Wir haben jetzt bis jetzt nur geredet über die NATO-Staaten selber, die Ukraine, aber es hat sich ja herausgestellt, dass die NATO allein steht. Dass der Rest der Welt sich ihnen nicht anschließt. Das war so nicht ausgemacht.
Sehr, sehr zum Schrecken von Frau Baerbock, ja, haben viele afrikanische Staaten nicht mitgezogen. Ja.
So, der Zelensky war ja mal in Argentinien und wollte sozusagen, wer sich gedacht hat, der Milei, der ist sicher, von dem können wir sicher was haben, nur hat Argentinien kein Geld, sondern nur Schulden und keine Rüstungsindustrie. Die ist seinerzeit alles zugesperrt worden im Zuge der Privatisierungsprogramme unter Menem. Also es war ein netter Ausflug, wo sich zwei für Leute, die sich vielleicht ähnliche Weltsicht haben, auf die Schulter geklopft haben, aber gebracht hat es nichts. Also es ist dort in Lateinamerika, wo es Rüstung gibt, wird nicht geliefert. Und dort, wo es keine Rüstung gibt, ist nichts zu holen. Also, und auch Asien, also das ganze asiatische Raum ist ja Indien oder so keineswegs bereit, ihnen irgendwas zu liefern, umso mehr, als man sie ihnen ja auch schenken müsste. Weil sobald irgendwelche Sachen eingekauft würden, muss man sich ja gleich fragen, wer zahlt.
Okay, dann versuchen wir das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, dass eins, was wirklich viele Leute beschäftigt hier in Deutschland, die eben dieses Kriegsgetrommel von allen Seiten mitbekommen, ist natürlich auch viel Angst im Sinne von, ja, meine Güte, das hört sich ja so an. Also wir haben jetzt regelmäßig auch Fragen bei uns im Chat, erst letzte Woche wieder. In welches Land sollte man dann auswandern, wenn es denn jetzt so weit kommt? Vor deinem Begriff der Sache, also wie du das jetzt erklärt hast, was lässt dich denn diesen Leuten sagen im Sinne von, gibt es da eine Entwarnung oder sollte man schon Angst haben, aber vielleicht aus anderen Gründen? Ist das gerechtfertigt, dass wenn man jetzt so einen Pistorius hört, der sagt, ja, in 8 Jahren wollen wir überall auf der Welt einsatzbereit sein? Ja, worauf stellt man sich da ein, wenn man sowas hört? Hast du da irgendwelche?
Ja, ich kenne das auch nur vom deutschen Genossen, dass die sagen, das ist, sie überlegen sich auch auszuwandern. Ich meine, wenn das so einfach ginge.
Ja, klar, das ist dann das andere Ding.
Das Erste, du hast ja irgendwo einen Job und eine Wohnung und die Marktwirtschaft ist überall angekommen. Also das muss man sich ja auch einmal überlegen, diese Auswanderei. Ich bin vor vielen Jahren einmal durch Paraguay gereist und habe viele Leute getroffen, die dorthin ausgewandert sind und dann dort mit mäßigem Erfolg sich nur weitergebracht haben. Ich meine, ein Pärchen, das dem es geglückt ist, die haben von einer Witwenrente von einer Deutschen gelebt. Ich meine, wenn man sowas hat, bitteschön, kann man nach Paraguay auswandern, dann hat man das Problem, dass dort in diesen Ländern ja zum Beispiel, es ist bei uns noch viel zum Abbauen. Ja, dort ist das gesamte Gesundheitswesen auf Cash. Da gibt es keine Versicherungen. Dann, man weiß nicht, wie sich das bei uns entwickelt, ja, aber noch gibt es eine Krankenversicherung. Die Ukraine zum Beispiel, da ist das mehr oder weniger nach dem Maidan endgültig aufgehoben worden. Da ist auch nur mehr alles auf Cash umgestellt worden. Und deswegen zum Beispiel sind diese Leihmütter auch so aufgekommen. Was ich so mal gelesen habe über diese Leihmütter, sind die meisten Frauen, die sich für dieses ja sehr gesundheitlich sehr bedenkliche Unternehmen zur Verfügung stellen, Leute, die für irgendein anderes Familienmitglied eine Behandlung zahlen müssen und sonst nicht zu dem Geld kommen. Also da würde ich also bei dieser ganzen Auswandererei immer nachdenken, wenn man irgendwo hinfährt in Urlaub, schaut ja alles so nett aus. Und der Strand und die Leute sind ja so freundlich. Und sobald man anfängt, auf die Ämter zu gehen und sich dort herum zu ärgern oder so, schaut das alles ganz anders aus. Ich habe zum Beispiel Verwandte in Portugal und mein Bruder ist dort gestorben. Nach Portugal sind sehr viele Engländer ausgewandert, von denen viele nach dem Brexit wieder zurück sind. Weil auf einmal wie soll ich sagen, das ganze Umfeld, die Flüge, also die Verbindungen, ist alles viel schlechter geworden, weil sie aus der EU ausgeschieden sind. Also ich bin in meinen Reisen immer zu dem Schluss gekommen, es ist überall scheiße.
Und was
Es
muss
gibt zum
man?
Beispiel, Entschuldigung, es gibt zum Beispiel, das weiß ich aus Wien, sehr viele Leute aus Serbien und auch Serben, die in Wien gelebt haben, die nach Russland ausgewandert sind.
Ja.
Das ist eine oder überhaupt vom Balkan, am Balkan wird Russland zunehmend attraktiver.
Und was sagst du den Leuten, die in Deutschland Angst davor haben, dass sie irgendwie hier vorne, also ich meine, klar, überall ist scheiße, aber andererseits war es bis hier, bis heute relativ sorglos, was die Chance anginge, dass vielleicht meine Kinder in Zukunft dann irgendwann mal eingezogen werden, an die Front geschickt werden. Also diese Angst vor dieser Remilitarisierung, die hast du ja auch so ein bisschen in den Kontext gestellt von dem, was eigentlich möglich ist und machbar ist. Muss man sich, ich frage es mal ganz andersrum, muss man sich vor dem gegenwärtigen Kriegsgetrommel, muss man sich davor Angst machen lassen?
Ja, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, weil das ist ein Gefühl. Man sollte schon den Verstand verwenden. Was die Gefahr der Rekrutierung betrifft, dann würde ich sagen, man kann ja dann immer noch auswandern, wenn es eine Wehrpflicht gibt. Und dann ist es ja auch noch eine Frage der Wehrpflicht. Bei uns gibt es ja einen Ersatzdienst in Österreich. Ne? Wird ein Ersatzdienst angeboten. In Russland oder der Ukraine zum Beispiel ist die Wehrpflicht, da gibt es keinen Ersatzdienst. Aber was haben die Leute dort gemacht? Sie haben sich freigekauft. Das ist also eine Quelle der Korruption geworden, der Wehrdienst. Deswegen waren ja auch in Russland bei dieser ersten Mobilisierungswelle, war dann so ein Chaos, weil die ganzen Karteileichen, die gezahlt haben und im Register waren, dann auf einmal aufgeflogen sind. Und auch die Leute, die sie als Karteileichen geführt haben. Also, wie gesagt, da ist noch viel Luft nach oben. Ich würde da nicht in die Panik geraten. Die Panik ist immer ein schlechter Ratgeber. Und man muss einmal schauen, was passiert wirklich. Dann kann man sich ja immer noch darauf einstellen. Ich habe das auch im Privatleben immer so gehalten. Wenn mir jemand gesagt hat, das was wäre, wenn, sage ich, das ist mir wurscht. Schauen wir mal, ob es passiert.
Ja, diese Prepper-Mentalität, die kann einen auch
Ja,
ziemlich, ziemlich in den Wahnsinn treiben, ja.
das ist verrückt, weil wenn wirklich alles den Bach runtergeht, dann nutzen die Konserven im Keller auch nichts.
Ja, in
Auch
der
zum
Tat.
Beispiel ein kleines Beispiel mit der Pandemie. Ich musste damals so quer durch Europa fahren, aus privaten Gründen, und bin dann in die Schweiz gekommen und habe einen Freund in Genf getroffen, der gesagt: Wie bist du denn hier hereingekommen als Ungeimpfte? Das darf man ja gar nicht in die Schweiz. Habe ich gesagt: Das hat mich niemand an der Grenze gefragt. Und dann bin ich weitergefahren nach Österreich und hatte auch noch ein Linker, ja, ganz entsetzt gefragt: Was passiert, wenn du an der österreichischen Grenze Schwierigkeiten kriegst? Da sage ich: Das werde ich dann dort lösen. Waren auch keine. Also nicht immer so. Man trifft da falsche Entscheidungen. Ich kann mich erinnern, bei der Auswanderungsgeschichte eine alte Anekdote aus den Zeiten eines linken Vereins, bei dem ich einmal war. Da gab es von der MG ein Buch, Der Westen will den Krieg. Und daraufhin haben viele Genossen angefangen zu überlegen, Schluck, wohin wandern wir aus? Und es hat irgendwer gesagt, da gibt es irgendwelche Inseln im Südatlantik.
Ja, genau,
Die
sowas kommt dann.
kennt keiner, da ist man ganz sicher. Das waren die Falklandinseln.
Ja.
Ein oder 2 Jahre vor dem Krieg, der dort passiert ist.
Und dann, ja, braucht man noch ein Plumpsklo und dann ist alles gut. Ja. Ja.
Ja, ich wollte das nur als Schlusswort noch bringen, dass dieses ganze Kriegstrommelgeschrei eigentlich für uns weniger bedrohlich ist als für die Ukraine. Also die Bevölkerung der Ukraine, die sind die, die das wirklich zahlen. Je länger der Krieg geht, desto mehr wird die Ukraine kaputt gemacht. Also das nur an die Leute, die sagen, wer für Verhandlungen ist, will die Kapitulation der Ukraine. Ja, die Kapitulation vielleicht dieser Regierung. Aber für die Bevölkerung ist jeder Kriegstag ein weiterer Tag der Zerstörung und
Ja.
des Sterbens.
Und das ist, also selbst die Leute, die sich dann immer auf die Brust schreiben, man müsse doch die Ukrainer verteidigen, weil die können ja nicht von Russland überrollt werden und die möchten ja auch verteidigt werden. Anhand dieser Beispiele merkt man doch, dass es darum, was die wollen und dass es denen gut geht, gar nicht geht. Ne?
Überhaupt nicht, ne?
Ja. Okay. Gut, wunderbar, Amelie. Ich glaube, dann sind wir thematisch mit den Fragen durch. Und dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Und wie immer, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuschauenden und Kommentatoren. Und bis bald. Okay, damit sind wir fertig. End Recording.
Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.